I made up the perfect man.
Gorgeous, adores me, and hardly able to speak a word. What's that say about me?
Everything. Sorry, did I say everything? I meant to say nothing. I was aiming for nothing. I accidentally said everything.
What about you? You all right?
I was all right.
Is all right special Time Lord code for really not all right at all?
Why?
Because I'm all right too.
Everybody knows that everybody dies. But not every day. Not today. Some days are special. Some days are so, so blessed. Some days, nobody dies at all. Now and then, every once in a very long while, every day in a million days when the wind stands fair and the doctor comes to call, everybody lives.
Nummer 694, Trumpfbruch. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 694. Kompott, den ich am heutigen grauen und ein bisschen kühlen Freitag, dem 1. März 2019, Tag 60 in der KW9 aufgenommen habe. Die Intros entstammen nicht der, sondern der neunten Folge der vierten Staffel von Dr. Wer noch gleich All Right und Everybody Lives. Was ihr hier aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind wieder die üblichen drei Teile, besteht aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten für heranziehe und kommentiere. Und einem Teil, wo ich technisch orientierte Nachrichten und Space- und Mafia-Meldungen heranziehe und kommentiere. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte an Politikmeldungen für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror-, ein paar Schnüffel- und ein paar Trampel-Meldungen. 4 Grad, angeblich foggige. Can't confirm. Chillige Greetings, die 4 Grad, Komfortabel wie 2, Wind macht 7 km/h aus dem Northwest. Wir haben eine Visibility von 5 km/h. Deswegen ist es auch ganz, ganz doll schlimm froschig. Und by the way, brumm. Irgendwie hier. Oder bei Weser Pro, da ist es Stand 6 Uhr in Norderstedt 4 Grad, Overcast Mist, Fieslag 2, Taupunkt 3. Humidität 92%, Druck 1010, vom Gerät gemessen 1007. Und der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 17 km/h. Hatte mir jetzt den ganzen Winter über nicht, weil ich ja nicht hier hinten aufgenommen habe. So, dann kommen wir jedenfalls aber in der Terror-Ecke an. Die geht damit los, dass ich am Freitag die Amschi-Prüfung mir hereingenommen habe, weil Seehörster ließ ja nämlich die Abschießung von Bekannten des Herrn Meyer, Tarname Amre, prüfen. Bundesinnenterrorist Seehorsthofer will die umstrittene Abschießung eines Bekannten des Attentäters Anis Amre vom Berliner Weihnachtsmarkt untersuchen lassen. Heute Morgen hätte Bundesterrorminister Terrorhofer von dem Vorgang Kenntnis erlangt, verlas eine Lautsprecherin in Bärstadt. Er wollte die Sache prüfen lassen. Der Unterschnüffelungsausschuss des Bundestages vom Berliner Weihnachtsmarktanschlag wollte nämlich den Bekannten als Zeugen befragen, weil wenn der doch nichts mit der Tat zu tun hätte, dann ist er geeignet, als Zeuge Aussagen zu tätigen. Und war nämlich kurz nach der Tat ganz schnell nach Tunesien entführt worden. So, na, die nicht ganz unberechtigte Frage, dem wird zur Last gelegt, er hätte den späteren Tatort ausgekundschaftet. Was haben denn die Bullen so schnell gegen den gefunden, um den loswerden zu müssen? So, dann irgendwie neuester Gerüchtestand ist auch noch, ja, der soll irgendwas mit irgendeinem ausländischen Geheimdienst zu tun gehabt haben. Ja, das trifft sich passend. Der Herr Amre ist ja schließlich auch im Auftrag eines inoffiziellen Mitarbeiters des Bimbesamtes für Verfassung anschlagstätig geworden. Die haben den schließlich beauftragt. Start of Civil Twilight, 6:32. Wollen wir doch mal gucken, ob der Weg am See jetzt schon hinreichend dämmert. Oh ja, doch. Das geht. So, und der Seehörster, der hätte also letzten Freitag erst irgendwie was von erfahren. Wollen Sie uns ernsthaft verkaufen, der Herr Seehörster? Sein Name ist Hörster und er wusste noch nie von irgendwas. Also ich meine, dass er noch nie von irgendwas wusste, nehme ich ihm sogar ab. Von daher, ja. So, dann hätten wir nochmal wieder Peggy Zai. Freitag, 17 Uhr, Dresden. Bullen bitten um Entschuldigung für Behinderung von Journalisten. Nein, wirklich. Da hatte ich so das Gefühl, Mensch, das, wann war denn das so richtig? Ist gerade ein bisschen über ein halbes Jahr her. Folge 665. Peggy Zai. Kling, Civil Twilight Morning Start, 6:33 and 7:07, 34 Minuten. So, und zwar in konkret haben die Dresdner Bullen die Behinderung von Journalisten während zweier Demonstrationen in der vergangenen Woche eingeräumt. Der leitende Bullendirektor Demmler sagte, er bedauere, dass die Medienvertreter in ihrer Arbeit beeinträchtigt worden seien. Sie hatten über eine Kundgebung von Rechtsextremen und Gegendemonstranten berichtet. Einen der Journalisten bat Demmler ausdrücklich um Entschuldigung. Er sei als Pressevertreter erkennbar gewesen und dennoch beiseite gestoßen worden. Ja, seien Sie mal froh, dass das nicht ein Bulle war, weil bei einem Bullen wäre das ja schon eine schlimme Terrorstraftat gewesen. Den beiseite zu stoßen, geht ja mal gar nicht. Aber hey, das war ja nur Presse, da kann man es ja mal machen. So, und was ist mit Normalbürgern, die gar nichts mit Presse zu tun haben? Die kann man einfach mal so krankenhausreif prügeln. Das hat ja keine Konsequenzen. Oder hat irgendwer mitbekommen, dass im Dunstkreis krankenhausreif prügeln in der Nähe von, im Umkreis von G20 irgendwo mal auch nur Spuren von Konsequenzen passiert werden? Nein? Sehen Sie. Der Bullendirektor erklärte, im Kommunikationsverhalten der Beamten gebe es noch deutlichen Verbesserungsbedarf. Ja, und wer ist dafür zuständig? Wer hat die Verantwortung? Wer wird hoch bezahlt, weil er die Verantwortung hätte? Könnte es nicht ein Herr Direktor der Bullen sein? Na? Persönliche Konsequenzen, solche, die Ihnen persönlich wehtun, würde ich da gerne sehen. Ansonsten ist das nämlich alles nur so, ja, ich entschulde mich. Ich meine, ist immer noch besser als was unser geliebter Geschäftsfalter auf Arbeit hinbiegt, aber hey. Mehreren Bullen war vorgeworfen worden, Journalisten teilweise aggressiv angegangen zu sein. Schon im vergangenen Jahr war den Dresdner Bullen ein Eingriff in die Pressefreiheit vorgehalten worden. Damals am Rande einer Pegida-Kundgebung. Ja, ne, deswegen, Pegizei. Ist gerade mal ein halbes Jahr her. Also, frisch genug, auch gerade in Podcast-Form frisch genug, dass ich das im Hinterkopf hatte, als ich die Meldung hier gelesen habe und gesagt habe, Mensch, gucke mal, schon wieder Dresden. Schon wieder Pegizei. So ein bedauerlicher Einzelfall, aber auch. Huch, es ist ja schon der zweite bedauerliche Einzelfall. Ach, zwei bedauerliche Einzelfälle. Kann ja mal passieren. So, dann Fall Lückter. Da gab es dann mal Hatschi. Doch nicht Hatschi? Da gab es dann mal erste Spuren von Konsequenzen, weil der leitende Bulle ist suspendiert worden. Im Skandal um verschwundene Beweisstücke zum Kindesmissbrauch im nordrhein-westfälischen Lückte ist ein führender Bulle von seinen Aufgaben entbunden worden. Behördenchef Lehmann sagte in Detmold, der Beamte habe ihn zu spät über die Ermittlungsponnen informiert. Also mal ganz davon abgesehen. Panne. Huch. Uns sind mal ein paar Beweismittel abhanden gekommen. Es wäre durchaus möglich, dass wir die Täter nicht mehr für ihre Taten zur Rechenschaft ziehen können. Ach, es war ja nur Kindesmissbrauch. Sexualisierte Gewalt gegenüber Minderjährigen. Kann ja mal passieren. Ja, die Frage, die sich mir da spontan aufdrängt, kann mal jemand nachgucken, ob die Polizei da in der Region sich irgendwie für eine Kirche hält? Weil ich würde nun in der Tat ganz gut zusammenfassen. Sunrise, by the way, in 30 minutes. Ein weiteres Fehlerchen wäre es gewesen, einen Polizeianwärter bei der Sichtung der Beweismittel einzusetzen. Der nordrhein-westfälische Innenterrorist Reul. Mensch, Reul. Auch dieser Patient ist weithin bekannt. Der Herr Reul, der beim Entführen einer Person ins Ausland was von Volksempfinden faselt. Nein, Volksempfinden war nicht die Wortwahl, aber Volksempfinden war der Inhalt. Und auch ansonsten eher fern der demokratischen Grundordnung, wie sie hierzulande eigentlich vorgesehen ist, sich verhält. Ja, wo wollte ich eigentlich gerade hin? Also der hatte am Donnerstag eingeräumt, dass im Zuge der Ermittlungen 155 Datenträgerchen bei den Bullen Indeed, Mold einfach mal, verschwunden wären. Wie das geschehen konnte, ist noch unklar. Die Vorgänge sollen in der kommenden Woche im Düsseldorfer Landtag aufgearbeitet werden. Kommende Woche ist rum. Naja, noch nicht ganz. Dass da irgendwas aufgearbeitet worden wäre, dass da jetzt bekannt worden wäre, wo denn nun so die bedauerliche Anzahl von 155 gerade mal zufällig abhandengekommenen Datenträgern hin verschwunden sein könnte und ob es sich da nicht um Verhinderung der Aufklärung hätte handeln können, vielleicht selber gar einen Straftatbestand. Hinterfragen Sie das doch bitte nicht. Kann ja mal passieren. Kommt ja immer mal wieder vor, dass Beweismittel abhanden kommen. Ah, hoch. Die waren halt gerade mal pinkeln. Kann ja mal passieren. Die Oppositionsfraktionen von Sippede und de Grünen beantragen eine Sondersitzung des Terrorausschusses. Die terrorpolitische Lautsprecher der SPD-Fraktion. Ganz gleich, sagt ich, es müsse zügig Transparenz hergestellt werden. Auch damit jegliche Verschwörungstheorien widergelegt würden. Um Verschwörungstheorien widerlegen zu können, darf es erstmal keine Verschwörung geben. Der Verdacht, dass es eine Verschwörung gibt, ist so offensichtlich naheliegend, dass die zu widerlegen halt nicht eine Aussage von bedauerlicher Einzelfall kann ja mal passieren, wegwisch, ausreicht. Sondern da muss man dann schon ein bisschen mehr in der Hand haben. Ah ja. Weil, auf einem Campingplatz in Lückde waren jahrelang zahlreiche Kinder missbraucht worden. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. So, ob man Kinder auch gebrauchen kann, ist eine Frage. Die lasse ich dann einfach mal. Left is an exercise to the reader. So, dann gab es die Lückzeige. Trollfer am Dienstag. Update zu den verlorenen Beweismitteln. Schon im Frühjahr 2018 hatte eine Mutter nämlich Anzeige erstattet. Ein Dauercamper habe ihre Tochter bei einem Grillabend auf dem Campingplatz im April 2018 vergewaltigt, sagte die Frau, den Bullen in Detmold. Der Mann soll das Mädchen betrunken gemacht und sich dann an der wehrlosen Jugendlichen vergangen haben. Und was passierte dann? Ihr müsst jetzt sehr tapfer sein. Ihre Ermittlungen sind damals jedoch eingestellt worden. Und da wundert sich die Justiz, dass sie einen schlechten Ruf hat. Für Copyright-Massenabmahner hat man Ressourcen, für Vergewaltigung auf Campingplätzen nicht. Ja, super. Na? So, von daher, nein, das ist eben nicht ein bedauerlicher Einzelfall, dass die Beweismittel plötzlich abhanden kommen. Sondern die haben da vorher ein auf einer grünen Wiese rumliegendes Ermittlungsverfahren weggewischt. Aus welchem Grund, wissen wir nicht. Wäre aber sicherlich auch nochmal interessant zu erforschen. Und ob der Täter, der das Ermittlungsverfahren weggewischt hat, die Tat versuchte zu verheimlichen, zufällig auch in der Nähe der Beweismittel gesehen wurde, bevor sie nicht mehr gesehen wurden. wäre in der Tat eine völlig verschwörungstheoretische Verschwörungstheorie. Genauso absurd wie die Verschwörungstheorie, dass es in den VSVA eine nationale Sicherheitsagentur gäbe, die absolut alles abschnorchelt. Völlig an den Haaren herbeigezogen. Oh, warte. Stimmt, die gibt's und ja, tun sie. Huch. Na? Nitz anwesend. Auch das ist ja voll die Verschwörungstheorie. Da kommt allerdings keiner aus dem Gebüsch und sagt, ah, Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie. Weil, hey, da geht's um andere Leute. Nitz anwesend also. Am Refrain und war während Nizza-Anschlag wohl in Frankreich. Der Tunesier Bilal bin Amar, ein Freund des späteren Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri, hätte sich nämlich 2016 zufällig zu der Zeit, als ein Anschlägchen in Nizza stattfand, wahrscheinlich in dem Land aufgehalten. Geht laut Kinderfressern aus einem Birka-Vermerk hervor. Mehrere Medien berichten, Dokumente legten nahe, dass Bin Amar zum Zeitpunkt des Anschlags in Nizza vor Ort gewesen sein könnte. Na, also ey, dann sagt man aber nicht, er war in Frankreich, sondern er war in Nizza. Weil Frankreich ist ein ausreichend großes Land, dass man sich in dem Land aufhalten kann, ohne von Aktivitäten in einer einzelnen Stadt irgendetwas mitzubekommen. So, wenn sie mir jetzt noch erzählen, er hielte sich auch am Tatort auf, bevor irgendeine nicht eingeweihte Person wusste, dass es da gleich zu einer Tat kommen könnte. Dann wäre das in der Tat eine interessante Koinzidenz, wo man dann durchaus mal die Frage stellen könnte und die Leute, die ihn da ganz schnell loswerden wollten, wie viel von der Vorgeschichte wussten die? Können die gewusst haben? Lassen Sie mich raten. Auch dieser Verdächtige ist natürlich vom Inlandsgeheimdienst gesteuert worden. No? So, das ist der spannende Teil der Verschwörungstheorie um den Amre, von der ich bisher noch nichts mitbekommen habe, dass die schon irgendwie aufgefallen wäre. Aber der fucking Inlandsgeheimdienst hat das beauftragt. So, und wenn der Verfassungsschutz einen Terroranschlag beauftragt und dann ein Terroranschlag stattfindet, sich also der Verfassungsschutz als terroristische Vereinigung verhält, da kann man das auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. No. So, dann lügt Dacht länger. In der Nacht zum Mittwoch, Behördenskandal, Lügte, neue Vorwürfe im Skandal um die Missbrauchsserienrindern, Kindern in Nordrhein-Westfälischen Lügte, sind weitere Versäumnisse ans Licht gekommen und der zuständige Bullendirektor wurde vergesetzt. Innenterrorist Reul behauptete in einer Sondersitzung des Düsseldorfer Landtags, dass der Hauptbeschuldigte schon vor 17 Jahren verdächtigt worden sei, eine 8-Jährige missbraucht zu haben. Reul stellte klar, dass auch ältere Verdachtsfälle von Sexualstraftaten auf dem Campingplatz neu aufgerollt würden. So, und mit welcher Begründung haben sie das Verfahren nun seinerzeit eingestellt? War der Hauptverdächtige derjenige, der dann auch verdächtigt wurde, da 2018 sich vergangen zu haben? So, jetzt hier mal Puzzleteile auf den Tisch. Wie viele Personen sind denn das? Wenn da drei Täter sind, ist die Wahrscheinlichkeit ja ein Drittel, dass bei einer konkreten Tat einer von denen da auch schon mal vorher getan hat. Und dann wollen sie alle nichts bemerkt haben und hoch sind uns die Beweismittel gerade mal in den Schredder gerutscht. Kann ja mal passieren. Kann mal einer nachgucken, ob der offizielle Mitarbeiter mit dem Tarnnamen Lingen sich in der Nähe der Akten aufgehalten haben könnte. Der ist berühmt dafür, dass dem immer mal wieder die Hand ausrutscht und Akten in Schreddern geraten. Huch, da kann der ja nichts für, der ist halt so ein bisschen ungeschickt. Da. Also, ja, das wissen die alles eigentlich schon viel länger. So, wie organisiert haben die denn weggeguckt? Wie viel Kirche war denn da eigentlich noch beteiligt? Na, also, weil bei der Kirche geht als Ausrede noch durch, ja, die kümmern sich ja selber drum. Die machen ja ihr Strafrecht selber. Entschuldigung, seit wann darf die Kirche ein rechtsfreier Raum sein? Um da mal ein gerne von der Union zitiertes Wort in den Mund zu nehmen. So, dann Pakistan und Indien sind sich mal wieder uneins. Hier zum Beispiel am Mittwoch. Weil da hätte Pakistan zwei indische Kampfjets über Kaschmir-Region abgeschossen. So, das ganze Ding ist mir medial auch massiv unterrepräsentiert, dass da schon wieder Pakistan und Indien verdächtig danach aussehen, als würden die jetzt dann demnächst mal wieder einen größeren Krieg lostreten wollen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass beide Nationen ja über nukleare Waffen verfügen. Golden Hour Morning starts 6:46, ends 7:56. Oder anders ausgedrückt, wenn die sich ernsthaft bekämpfen, dann könnte das eine mehr als regionale Auswirkung haben. Vor allen Dingen, wenn die wirklich auf die lustige Idee kommen, dass die sich mit ihren A-Bomben bewerfen wollen. Die brauchen dann übrigens keine INF-Vertrag-kompatiblen Mittelstreckenraketen, sondern da reicht es eigentlich aus, die einmal energisch irgendwie rüberzuschubsen über die lustige Grenze. Und dann macht es einmal richtig fieser Fump. Und dann haben sie aber auch alle beide Nationen keinen Spaß. Und alle anderen in der Region auch nicht. Und wenn es genügend großes Fump macht, hat da eigentlich niemand auf diesem Planeten Spaß. So. Na, aber da muss man ja nicht wie in Venezuela, wo an einer noch nie geöffneten Brücke die VSVA innen auf Hilfskonvoi spielen und sich dann aber aufblasen, dass über die noch nie geöffnete Brücke der in Anführungszeichen Hilfskonvoi Anführungszeichen nicht rüber darf. So, dass sie mit den Sanktionen, die sie da gerade machen, übrigens viel mehr der Bevölkerung schaden, das bitte nicht zur Kenntnis nehmen. Bitte nicht zur Kenntnis nehmen. Auf gar keinen Fall darf darüber berichtet werden. Wie gut, dass unsere Medien sich so schön an diese Wordings halten. Na, also Pakistan und Indien sehen aus, als würden sie da irgendwie den nächsten Weltkrieg vorbereiten. Gut, mit ein bisschen Glück ist es nur ein regionaler Krieg, aber auch das ist nicht so richtig geil. So, Donnerstag im Bienenbistag, KS Kicht. Kein rechtsterroristisches Nietz im KISK. Dem militärischen Abschnüffelungsgeheimdienst liegen nach Auskunft der Bimbis-Regierung keine Erkenntnisse vor, dass im Umfeld des Kommando Spezial Kräfte, KISK, rechtsterroristische Nietzwerge existieren oder im Entstehen seien. Geht aus der Lüge der Bimbis-Regierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Die bislang abgeschlossenen Verdachtsfallbearbeitungen des MAD zu Angehörigen des KISK habe in keinstem Fall dazu geführt, dass es sich bei den jeweiligen Soldaten um Rechtsextremisten handelt. Der MAD habe seit 2012 keinen erkannten Extremisten im KISK festgestellt. Allerdings seien bei 5 KISK-Soldaten extremistische Einstellungen festgestellt worden, ohne dass dies für die Einstufung als Extremist ausgereicht hätte. Die Kriterien für eine Einstufung als Extremist leiten sich aus § 4 des Bundesverfassungsgesetzes ab. Ein Sieg-Heil-Ruf stehle zwar einen Anhaltspunkt für eine solche Einstufung dar, müsse aber im Einzelfall ermittelt werden. Also wenn man Nazi-Devotionalien durch die Gegend trägt, wenn man von Zeit zu Zeit mal einen Hitler grüßt, wenn man den Sieg heile findet, das ist ja alles bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Aber wehe, wehe, jemand hat schon mal ein einziges Mal sich in einer Moschee aufgehalten? Oder die Vermutung geäußert, dass eine Sozialisierung des Vermögens gut sein könnte? Dann braucht man das nicht weiter hinterfragen, dann ist man da entweder ein islamistischer Terroristist oder gar ein Sozialistist. Ja? Das ist das, was wir uns hier ernsthaft verkaufen wollen. Im ganzen KISK gibt es keine Nazis. Also zumindest bei den Verfahren, die da fertig abgeschlossen wurden. Okay, wollen Sie sich vielleicht auch nochmal zu den Taz-Recherchen Dutzkreis Hannibal ins Benehmen setzen? Weil, also mal ganz davon abgesehen, dass mir im Gehörgang noch irgendwo rumsteckt, dass Sie doch neulich gerade einen KISK-Nazi gefunden hätten. Gut, okay, mit dem überspezifischen Dementi von den abgeschlossenen Verfahren. Ja, wie lange braucht denn so der militärische Schnüffelgeheimdienst, bis er ein Verfahren abschließt? Lassen Sie mich raten, 10 Jahre? Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass der eine von den zwei Uwes von der angeblichen NSU, dass der ja vielleicht eventuell unter Umständen möglicherweise, gut, er war nie bei der KISK, aber dass der unter Umständen möglicherweise vielleicht rechtsextrem hätte gewesen sein können? Nein? Na, also ich meine, dann nehmen wir einfach mal einen Vergleich. So, mit den Kriterien, die Sie da jetzt da so sapschig dagegen werfen, würde eine Person, bei der wir öffentlich wissen, dass es sich um einen Rechtsterroristen handeln soll, würde die als Rechtsterrorist, als Rechtsextremist durchgehen? Oder würden Sie auch das immer noch als bedauerlichen Einzelfall, kann ja mal passieren, Sieg Heil sagt man halt so, durchgehen? Und nein, Sieg Heil sagt man nicht mal so. Hallo? Kommt als nächstes mal so ein paar Menschen umbringen, das macht man halt mal, aber das bedeutet ja nicht, dass man Mörder ist. So, dann Meldung aus der Kategorie, also das ist jetzt nun wirklich echt gar nicht erbaulich. Erinnert ihr euch noch an Uri Jalloh? Der ist 2005 war es, glaube ich, hätte der, so zumindest das offizielle Lügenmärchen, hätte der es geschafft, sich betrunkenermaßen und an Händen gefesselt auf einer angeblich feuerfesten Matratze in einer geschlossenen Polizeiausnüchterungszelle mit einem Feuerzeug, was vorher nie gefunden worden wäre, selbst zu entzünden und selbst zu töten. Und niemand will davon irgendetwas getan haben oder gar mitbekommen haben. Und weil dieses Lügenmärchen so offensichtlich ein Lügenmärchen ist, gab es da die Idee, dass in Sachsen-Anhalt theoretisch ein Untersuchungsausschuss hätte stattfinden können. Ja, nun aber auch nur theoretisch, weil von den im sachsen-anhaltinischen Landtag sitzenden Parteien nur die Linken einen Untersuchungsausschuss befürwortet haben. Die Nazis haben ihn abgelehnt und alle anderen anwesenden Parteien haben einfach mal sich enthalten. Und das reichte dann eben nicht zur Instanzierung eines Untersuchungsausschusses. Ja, so. Und dann haben sich die Grünen nicht entblödet, auf Kurznachrichtendienst oder irgendwo anders zu veröffentlichen, dass das ja nur eine Scheindebatte wäre, wenn man denn mal einen Untersuchungsausschuss tätigte. So, also warum sollte man die jetzt nochmal ernst nehmen? Entschuldigung, wenn ich mir sowas da durchlese, dann habe ich da so leichte Probleme, damit diese Partei für glaubwürdig zu halten. Die Müsli-FDP, wie sie ja auch schon mal genannt wurde. Na, von daher ja, schade aber auch. So, und dann gab es noch die NS-Ankündigung. NSU-Terrorist, Ministerium wird Auszüge aus Bundeswehrakten über Mouthless herausgeben. Und zwar gegenüber irgendwie einem Verlagshaus. Weil die nicht ganz unberechtigte Frage, der da wäre ja im Militär aufgefallen. So, ja, dann hier mal Akten auf den Tisch. So. Ja, und da kann man dann ja vielleicht mal versuchen, ob man aus den Verfassungskriterien rauskriegen kann, ob der Militärschnüffeldienst den denn für einen Nazi halten würde. Ich möchte einen Lösungsvorschlag anbieten, natürlich nicht. Es handelt sich um einen bedauerlichen Einzelfall. Den einen oder anderen, Anführungszeichen, Döner, Anführungszeichen, ermorden, das passiert halt mal. So, und dann haben wir noch den Schiebhofer, weil genau, Seehörster hat sich da gestern auch schon ins Benehmen gesetzt. Die Abschießung, die wäre rechtlich geboten gewesen. Entschuldigung, solange wieder ein Strafverfahren noch in der Pipeline rumliegt, wo der also mal mindestens als Zeuge geeignet wäre, zur Aufklärung beizutragen, beziehungsweise Strafverfahren, fällt halt so ein bisschen schwer, weil freundlicherweise die italienische Polizei den angeblichen Täter, wie würde man es ausdrücken, liquidiert, beseitigt, vernichtet, zerstört, umgebracht hat. How convenient! Na, und der Seehörster hat sich tatsächlich gestern nicht entblödet zu verkünden, so ja, die Abschiebung da von dem, der da unter Umständen da doch ein bisschen was an Aufklärung hätte beitragen können, das war ja voll in Ordnung. Aha, und das wissen Sie nach weniger als einer Woche schon. Mhm. Ja, nee, ist klar. So, kommen wir mal beim Schnüffel an, da hätten wir hier nur die Prüfwaschung, weil am Dienstag eilschützte das Verwaltungsgericht Köln die Schnuller-Nazi-Partei. Der Verfassungsschutz darf nicht mehr öffentlich verkünden, dass es sich bei der Schnuller-Nazi-Partei um einen sogenannten Prüffall handele, was nichts daran ändert, dass der Verfassungsschutz da prüfen kann, wie er bockig ist. Scherz an der Geschichte ist, dass ich mir das Ganze nur breit grinsend angucke und sage, ja, und die NPD, die ist ja die ganze Zeit beobachtet worden. Sie wissen, was beim Verfassungsschutz beobachten heißt. Richtig, so lange mit Geld bewerfen, bis es irgendwas gibt, was man dann in einen Bericht reinkrakeln kann. Ein Verbot der Partei würde dadurch allerdings verunmöglicht, dass die Partei am Ende nur noch aus dem Verfassungsschutz besteht. Siehe NPD. Von daher, die Schnuller-Nazi-Partei vom Verfassungsschutz fördern zu lassen, bringt niemandem irgendetwas, außer dem Verfassungsschutz. So, und jetzt darf der Verfassungsschutz also nicht mehr offiziell verkünden, dass er da mal irgendwas prüfen würde. Ja, von mir aus. So, kommen wir beim Trampel an. Da hätten wir als erstes mal von Mittwoch die Kohan-Kündigung. Weil der Cohen hat da erstmal angekündigt, dass er Trump einen Rassisten und Betrüger hielte. Geht aus Cohens vorbereiteter Eingangserklärung hervor, die vom US-Portal Politizozoom veröffentlicht wurde. Demnach wolle Cohen über Trump sagen, er sei ein Rassist, er sei ein Hochstapler, er sei ein Betrüger. Ja, nein, erzählen Sie uns mehr. Das wissen wir ja alle noch gar nicht. So, mir fehlt ja immer noch die Erkenntnis, dass es sich beim Herrn Trump um einen Dementen, eine demente, der Erinnerung nicht mehr fähige Person handelt. Bevor diese Erkenntnis nicht bei Ihnen einschlägt, brauchen Sie gar nicht weiterreden, weil so lange haben Sie den Kern des Problems noch nicht gestriffen. Wo man ja nach dem, 25th Amendment durchaus argumentieren kann, dass ein Präsident, der nicht mehr in der Lage ist, sich daran zu erinnern, welches Datum jeweils ist, vielleicht nicht als Präsident arbeiten sollte, sondern schickt ihn in ein Altenheim. Er wäre doch angeblich so reich. So, und dann Mittwoch gab es dann Trump Kim 2. Trump und Kim zusammengekommen, und zwar in Hanoi. Die Ironie, dass der Herr Trump sich in Vietnam aufhält, wo er doch zu Zeiten, als die Amis da gerade kriegten, das Militär belogen hat, um nicht nach Vietnam geschickt zu werden. Eine Ironie ist, die ein Herr Cohen in seiner Anhörung dann auch durchaus nochmal herausstrich. So, also jedenfalls da irgendwie zweites Treffen zwischen dem Diktator Trump und dem nordkoreanischen Regierungschef. So, und was soll denn da rauskommen? Ja, keine Ahnung, die reden halt mal miteinander, ja, schauen wir mal. So, stellt sich raus, am Donnerstag früh keine Einigung bei Gipfel von Trump und Kim. Ja, also ich weiß nicht, was da jetzt nur genau irgendwo schiefgegangen ist, aber es gab jedenfalls keine Einigung, keine offizielle. Die haben nichts unterkringelt, es gibt da nicht einen so, ja, der Herr Kim wird sich dafür einsetzen, dass Südkorea denuklearisiert wird. Was ja eigentlich, wenn man denn mal ehrlich wäre, das ist, was im letzten Schrieb drinne stand. So, von daher, ja, also da gibt es jetzt kein Papier, wo man dann sich formal drauf ausruhen kann, sondern da gibt es jetzt gar nichts. Ja, und nu? Ja, und nu bereiten Sie mal vor, sich dann demnächst nochmal irgendwo wieder zu treffen, irgendwann. Aha, ja, na dann. Kann ich ja mal glatt hier oben gucken, ob ich rauskriege, was hier eigentlich brummt. So, also, das war halt nix. Satz mit X. Ein Trumpbruch geradezu. Um nochmal den Titel der heutigen Folge zu erklären. Können eigentlich fast nur die Lampen sein. Aber warum machen die Lampen Geräusche? Lampe? Ja, definitiv die Lampe. Okay, so, dann kommen wir jedenfalls in der Musikecke an. In der Musikecke. Wären wir in der Spezialecke bei PS 22 von 2014 beim Ether Capella Besuch Counting Stars angekommen. 4 Minuten 41 ist das dann lang, was ihr noch auf und in die Ohren bekommt. Danach gibt es dann vom Herrn Colbert den National Emergency Wededent Need. 10 Minuten 4 ist das insgesamt lang. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo am Ende was wegwerfe von. Weil da ist bestimmt wieder ein Outro drin. Ne? In Abschiedsdingsbums. Wie auch immer, das kriegt ihr dann jedenfalls auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir geblubbert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein. Einen Tweet at Kompott, nehmt mir dann kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 694 Teil 1 einzustellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts sagt, zu euch kommt.
Lately I've been we could be.
But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
Money, watch it burn.
Oh, but I'm not that old, young. But I'm not that old.
And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
Show. I'm your host, Stephen Colbert. Now, right off the bat, I think right off the bean here, we got to get to the big presidential story that broke at the end of last week. Pretty dramatic stuff. The president, on camera, shocking the nation.
Hey, the first presidential kiss cam, President Carter and Rosalind. Can we get a kiss cam? No, no, no wave, a kiss. Yeah. Yeah! Oh, yeah. We're going viral.
That's nice. That's nice. That's really heartwarming, you know,
yeah.
to see that.
Yes.
It's really incredible to see on camera, you know, the 96-year-old president and his wife being pushed into public displays of affection by a screaming man with a PA system, you know. Just gets you right there. We need stories like that. We need all the smile file stories we can get right now. Because, you know, mark your calendars. We're in day 4 of Trump's national emergency. We are in what future historians will call crisis on the southern border. Press 1 for English. Press 2 for murder. As you recall, this emergency started right after Trump did not get funding for his border wall from Mexico. Then we had a midterm election where people didn't want the border wall. Then the new Congress wouldn't give him money for the thing the voters didn't want, so he shut down the government to get the money for the thing that no one was asking for. Everyone was mad at him, so he declared victory and emergency at the same time and told us all about it on Friday in the Rose Garden doing a strange and incoherent appearance. It was clear from the very beginning that the true emergency was taking place in his skull up here and the old the bone box. Baby Jane, imagine your grandpa wandering out into the garden to yell at the trees about Mexicans. That's what it felt like, okay? He talked about so many things that weren't the thing he was talking about. He talked about trade with China, immigrant caravans, Brexit, executing drug dealers. He talked about the troops, how our economy can beat up any other economy, how he's taller than any other president except Lincoln, and a lot of people are saying Lincoln wasn't really that tall, it was mostly hat. How Rush Limbaugh can speak for 3 hours straight, how beautiful the chairs in the Oval Office are, how he should cancel the Mueller investigation and use that money for factories that, quote, make good pants. I only made a couple of those up, and you don't know which ones. Now, that's the idea. That gives you the idea.
It's the whole situation.
The general idea of what it was like. After 5 minutes of clumsy crisis foreplay, he ambled up to the idea of an emergency.
We're going to be signing today and registering national emergency and
wake up. What are you? Get me some smelling salts. He's out again. He's out. Oh, he's back. I'm sorry, Mr. President. You were in the middle of telling us we're all going to die. Come on, man. You got to sell it. All you have to do is tell us that you had no other option to save our nation. Just tell us that you needed to do this.
I didn't need to do this, but I'd rather do it much faster.
No! You don't say that out loud.
Hello, 911. I would like to call an Uber, but that would take too long. Please. Please send an ambulance. I want to go to the movies. No, of course I'm dying. I am dying to see the Lego Movie 2. So, it's funny, because they're plastic.
There's already a wave of lawsuits challenging this declaration of emergency, including one from a public advocacy group representing 3 landowners in South Texas and the Frontera Audubon Society. Audubon, you do not want the birders mad at you, okay? Trump knows the birds have always had it out for him. But Trump's ready for the legal challenges. In fact, he has a plan, and it goes a little something like this.
We will have a national emergency, and we will then be sued, and they will sue us in the Ninth Circuit, even though it shouldn't be there. And we will possibly get a bad ruling, and then we'll get another bad ruling, and then we'll end up in the Supreme Court, and hopefully we'll get a fair shake, and we'll win in the Supreme Court. Just like the ban, they sued us in the Ninth Circuit, and we lost, and then we lost in the appellate division. And then we went to the Supreme Court, and we won.
A little sing-song, don't you think? I can't tell. I can't tell if he was answering a question or reading his Torah portion.
Hey,
Jacob Hirschman. That's good. What does he sing it? What is it?
B flat.
B flat?
B flat. Yeah.
Every time.
Every time. He nailed in that B flat.
Yeah. You gotta give him up for that.
Yeah.
You gotta give him up for that. Yeah. It could also be a glimpse of how Trump's gonna frame the rest of his time in office. And then Mueller's going to release his report. Then Congress will start impeachment proceedings. Then I'll suddenly resign to get the heat off. Then I'll be indicted by the Southern District of New York for years of committing financial fraud. Then I'll make Lindsey Graham hide me in the trunk of his Nissan. Then I'll try to fly to Moscow on my private jet, but the pilot won't want to be an accomplice. So I'll try to fly the plane myself, but I'll hit too many buttons and plow it into a nearby 7-Eleven. Then I'll be embarrassing photos of me trying to salvage hot dogs from the rubble. He also, it's gonna stop eventually. Am I there?
Yeah, that's right, isn't it?
Come on. I have a terrible Trump impression, but perfect pitch.
Oh yeah.
He also talked about North Korean dictator and all the members of the Adams family combined. Kim Jong-un, he explained just how far relations with North Korea have come.
When I came into office, I met right there in the Oval Office with President Obama. And I said, what's the biggest problem? He said, by far, North Korea. And I don't want to speak for him, but I believe he would have gone to war with North Korea. I think he was ready to go to war. In fact, he told me he was so close to starting a big war with North Korea.
I don't want to speak for Obama, but he said he wanted to start a thermonuclear war, ending all life on Earth. Then he cackled knowingly and rubbed his hands like this. And again, I don't want to speak for him, but he said, I'm a secret Kenyan. I make all the crop circles, and I'm the one who cut off John Bobbitt's penis. That's me. I don't want to, and I don't want to.
Then Trump made a startling announcement.
Prime Minister Abe of Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. He said, I have nominated you, or respectfully, on behalf of Japan, I am asking them to give you the Nobel Peace Prize.
You're there to announce a national emergency, not talk about awards you're never going to get. You didn't see Bush after 9/11 get on that bullhorn and say, I want you to know I am up for a J.D. Power and Associates Award for initial customer satisfaction. Okay? Those aren't easy to get.
Thank you, John.
Right after the press conference announcing the national emergency, Trump took action. He flew to Mar-a-Lago and golfed both weekend days, including 6 hours on Saturday. What a heroic response. It reminds me of Churchill's famous words to his nation.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight them on the seventh fairway, because I have an 11 o'clock tea time. Hitler can wait. Four?
No, while he was, Churchill.
Yeah.
Churchillian.